13.06.24, Israel im Krieg, Tag 251. Hamas hat das Biden-Abkommen nicht angenommen. Sie sind mit irgendwelchen Einwänden gekommen, irgendwelchen Ausreden, dies und jenes hat nicht ganz gepasst und hier sollte man noch etwas ändern und hinzufügen und reduzieren und maximieren und alle möglichen Gründe, warum Yihyeh Sinwar und die Hamas-Führung wieder Nein sagen, wieder Nein sagen. Sie spielen auf Zeit, also man kann mittlerweile nach Monaten des Versuchs, die Terroristen irgendwie an den Tisch zu bringen, natürlich in erster Linie durch militärischen Druck, soweit Israel gelassen wird natürlich, aber auch durch die Vermittler Katar, wenn man Katar wirklich Vermittler nennen kann, die Ägypter, die USA, der Versuch natürlich mit den Terroristen irgendwie zu einem Abkommen, zu einem Plan, zu einem Deal zu kommen. Und wir sehen mittlerweile, wir sehen, wie diese Realität, die wir uns eingebildet haben in den letzten Monaten, auch der naivste und der gutgläubigste unter uns, im Endeffekt wollen die Terroristen wahrscheinlich keinen Deal. Sie ziehen alles in die Länge. Sie gurken herum, sie eiern herum und im Endeffekt wollen sie immer wieder von Israel, dass Israel dies und jenes tut, dass Israel garantiert alle Kampfhandlungen einstellt, auch die Kampfhandlungen nicht wieder aufnehmen wird, dass Israel seine Truppen zurückzieht und auch keine Truppen wieder nach Gaza reinbringen wird und erst danach eventuell wird es auch irgendetwas mit Geiseln geben, doch garantiert ist nichts. Sinwar, Hamas-Chef Sinwar im Gazastreifen, im Endeffekt geht er davon aus, dass Israel so oder so gestoppt werden wird. Ob von den USA oder von der UN oder vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag oder von Al Jazeera, oder von der Arabischen Liga. Im Endeffekt schaut es ja so aus, dass Druck in den letzten 6-7 Monaten in erster Linie und teilweise fast ausschließlich auf Israel ausgeführt wird und nicht auf die Terroristen. Nicht auf die Terroristen, die am 7. Oktober die Feuerpause gebrochen haben, die am 7. Oktober den Krieg begonnen haben, die am 7. Oktober ein Massaker angerichtet haben, die am 7. Oktober gemordet, vergewaltigt, entführt haben und nach wie vor nicht bereit sind, sich zu ergeben und die Geiseln freizulassen. Das ist die Situation jetzt. Und an dieser Situation wird sich eventuell auch nichts ändern, weil, wie gesagt, Hamas kein Interesse, kein wirkliches Interesse daran hat, alle Geiseln, ganz bestimmt nicht, alle Geiseln freizulassen. Und die Frage ist natürlich, was wird Israel damit machen? Was wird die israelische Führung damit machen? Und die Frage ist, ob wir wissen, wohin, weil ein römisches Sprichwort vom Philosophen Lucius Annaeus Seneca hat damals gesagt, wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der richtige. Wir müssen zuallererst wissen, wohin wir wollen, was wir wollen, was die erste Priorität ist, was die zweite Priorität ist, wie viel Druck wir auch von unseren Freunden, allen voran aus Washington, aushalten können und wie viel Druck auch intern in Israel die israelische Regierung und die israelische Gesellschaft bereit sind, auszuhalten. Wann ist eine gewisse Grenze überschritten? Die rote Grenze, die Bordeaux-Grenze oder vielleicht sogar die schwarze Grenze? Gehen wir ins Operative, fangen wir mit dem Gazastreifen an, obwohl, und das sage ich direkt vorweg, mittlerweile der Fokus, so komisch es für einige von euch klingen mag, die dem Geschehen hier im Nahen Osten nicht wirklich hautnah dabei sind, sage ich jetzt mal 24/7, die Nachrichten rauf und runter lesen, besonders die israelischen, der Eindruck, den ihr natürlich nach wie vor habt, weil ihr in erster Linie die deutschen Medien vor Augen habt, ist natürlich, dass der Hauptfokus der Kriegshandlungen in und um den Gazastreifen herum sind. Doch mittlerweile, muss ich euch sagen, in Israel gibt es einen Shift. Und der Shift, der geht Richtung Libanon. Dazu gleich mehr. Aber wir fangen mit dem Gazastreifen an, wo wir operativ nach wie vor an zwei zentralen Orten im Einsatz sind. Einmal im Süden nach wie vor Rafah und zweitens im zentralen Gazastreifen, alles was im Bereich Deir el-Balah und el-Bureich ist. Und dort finden in erster Linie dank gründlichen nachrichtendienstlichen Erkenntnissen im Endeffekt jeden Tag Dutzende, auf Englisch nennt die israelische Armee es Targeted Raids statt. Das heißt, eine Art kontrollierte Überfälle auf Terrorquartiere. Und in diesen Terrorquartieren werden dann Terroristen eliminiert und die Terrorinfrastruktur zerstört. All das befindet sich in der Regel nicht in irgendwelchen Militärkasernen, sondern in normalen Häusern oder unter normalen Häusern. Deswegen kann man sagen, der Krieg findet wie folgt statt. Haus für Haus, Terrorist für Terrorist und Terrorinfrastruktur für Terrorinfrastruktur. Division 98 hat im Einsatz im Ostteil von Deir el-Balah und auch im Ostteil von el-Bureich, beides Orte im zentralen Gazastreifen, mindestens 100 Terroristen eliminiert in den letzten Tagen und mehr als 100 Gebäude angegriffen. Gebäude natürlich, die für den Beobachter von außen, auch für die Medien und Politik und internationale Organisationen und Amnesty International, Human Rights Watch und UNRWA und UNICEF und all die Kandidaten, die immer schön mit dem Zeigefinger auf Israel halten, all diese Gebäude wirken für sie natürlich als Gebäude, normale Gebäude, zivile Gebäude, wo Menschen leben. Doch für uns, israelisches Armee, im Endeffekt für Israel, wenn dort Terroristen aus diesen Gebäuden operieren, von dort angreifen, sich dort positionieren, dort ihre Zentralen haben, dort ihre Waffendepots haben und das alles fast ausschließlich in zivilen Gebäuden, dann sind das Terrorstützpunkte. Und diese Terrorstützpunkte laut internationalem Kriegsrecht sind im Fall eines Krieges legitime Ziele. Und so wurden all diese Terrorstützpunkte auch der Division 98 in den letzten Tagen natürlich angegriffen im zentralen Gazastreifen. Und unter anderem wurden auch zwei circa jeweils 1 Kilometer lange Tunnel im zentralen Gazastreifen zerstört. Von der 7. Brigade in Kooperation mit der Kfir-Brigade und natürlich der Eliteeinheit Yalom wieder zwei Tunnel zerstört. Zwei von wer weiß wie vielen. Fake News ist natürlich auch Teil der Kriegsführung der Gegenseite. Und jetzt wurde natürlich auch nicht zum ersten Mal, aber heute wieder verbreitet über palästinensische Medien, über Al Jazeera, über alle möglichen Kanäle, dass Israel angeblich die humanitäre Zone in Al-Muazi, Al-Mawazi schreibt es sich, westlich von Khan Yunis, eine erweiterte humanitäre Zone. Angeblich hätte die israelische Armee diese Zone angegriffen, doch das stimmt nicht. Jetzt die Frage natürlich, ob dieser Rufmord, sage ich jetzt mal, der natürlich von Antisemiten sehr gerne aufgegriffen wird, weil was will man damit zeigen? Oh, guck mal, die israelische Armee schickt die Zivilisten, die armen Zivilisten an einen humanitären Ort, eine angeblich humanitäre Zone und greift sie dann dort kaltblütig an. Und das ist nämlich nicht der Fall. Und die Frage ist, ob deutschsprachige Medien, und ich bitte euch, das heute bitte zu beobachten, wenn ihr in eure Medien schaut, schaut bitte, ob irgendein deutschsprachiges Medium diese Fake News einfach mal so übernommen hat. Und in dem Fall, falls sie es tun sollten oder getan haben schon, würden sie ja damit ausschließlich den Terroristen einen Gefallen tun, weil sie natürlich ihre Lüge und ihre Hetze übernehmen. Und das darf natürlich nicht sein. weil das im Endeffekt auch Antisemitismus auf deutscher Straße, an deutschen Campussen und im deutschen Internet, wenn ihr so wollt, schürt. Diese Woche fand in Manama, das ist die Hauptstadt von Bahrain, fand ein interessantes Treffen statt, wenn wir auch beim Day After sind bezüglich Gaza, an ein Treffen, an dem der Chef des israelischen Militärs, General Herzi Halevi, teilgenommen hat und fünf weitere Staaten, die ihre Generäle dahingeschickt haben, ihre hochrangigen Generäle, und zwar Bahrain allen voran, natürlich die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Jordanien und Saudi-Arabien. Das sind eigentlich auch die fünf arabisch-muslimischen Staaten, von denen Israel sich erhofft, dass man im Endeffekt, was heißt das man, dass sie, diese Staaten, mehr Verantwortung übernehmen für den Gazastreifen am Day After. Und das nicht nur, indem sie wieder viele Milliarden Euro oder Dollar oder was auch immer pumpen und überweisen und wer weiß, wo das Geld dann im Endeffekt landen wird, sondern dass sie tatsächlich mit Manpower vor Ort im Gazastreifen die zivile Administration leiten werden und natürlich auch die Sicherheitskräfte dort stellen werden. Das heißt, eine Art Polizeikraft, die dort zumindest für einen gewissen Zeitraum für Ordnung sorgen wird, dass der Terror dort flach bleibt und dass es sich dann beruhigen wird. Am Day After, wann dieser Day After kommen wird, wissen wir natürlich nicht, ist natürlich auch abhängig vom Biden-Abkommen, was jetzt die Amerikaner damit machen werden, ob sie jetzt ein Stück weit härter der Hamas gegenübertreten werden oder nicht, ist natürlich auch eine Sache, die sich in den nächsten Tagen zeigen wird. Dieses Hin und Her. Wisst ihr, ganz ehrlich, wenn ich die Amerikaner wäre, nach all diesen Monaten des Leides, nach all diesen Monaten, wo die Hamas Terror führen, das kann mir kein Amerikaner im Chefsessel erzählen, dass man das nicht merkt, dass die Hamas auch die Amerikaner an der Nase herumführt oder auf gut Deutsch verarscht. Kann mir kein Amerikaner erzählen, dass sie das nicht merken. Und wenn ich die Amerikaner wäre, dann hätte ich jetzt, nachdem die Hamas diesem Deal wieder Nein gesagt hat, würde ich das Folgende sagen. Ich würde sagen, Leute, hört zu, wir machen das jetzt wie folgt. Ihr habt bis heute um Mitternacht Zeit, Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Wenn es nach wie vor bei einem Nein bleibt, dann hat die israelische Armee carte blanche. Dann gibt es grünes Licht, so tief und so schnell und so hart und so lange, wie die israelische Armee auch möchte, gegen euch im Gazastreifen und überall auf der Welt vorzugehen, um euch zu zerstören, und zwar komplett zu zerstören. Ihr hattet eure Chance. Monatelang hattet ihr eure Chance. Ihr wollt es nicht. Also gibt es jetzt die Antwort darauf. Und wir, die Amerikaner, wir werden der IDF, wir werden Israel überall den Rücken frei halten. Sei es Munition liefern, sei es in der UN, sei es in Den Haag, sei es wo auch immer man Israel davon abhalten will, euch bis auf den letzten Terroristen zu zerstören, bis auf den letzten Tunnel, bis auf die letzte Raketenabschussrampe. Ihr hattet eure Chance. Wenn ich die Amerikaner wäre, bin ich aber nicht. Währenddessen gibt es natürlich auch auf israelischer Seite Leid, was oft im deutschen Wohnzimmer natürlich nicht ankommt. Ich brauche gar nicht davon zu reden, wie viele Soldaten und Zivilisten hier getötet werden, im Kampf umkommen oder durch Raketenfeuer im Norden zum Beispiel getroffen werden. All die Evakuierten, all die Verwundeten, all die Verletzten, all die Traumatisierten und auch all diejenigen in den letzten Monaten, die Selbstmord begangen haben. Ein trauriges Beispiel ist jetzt auch leider der 40-jährige Eliran Mizrachi, der Selbstmord begangen hat, der im Einsatz war, der im Krieg war, der stark traumatisiert war, und seine Beerdigung findet in Maale Adumim statt. ein weiterer Mensch hier auf israelischer Seite, den natürlich hier in Israel sehr viele begleiten werden auf seinem letzten Weg, der aber im deutschen oder Schweizer oder österreichischen oder auch amerikanischen Wohnzimmer nicht ankommen wird, weil über ihn und sein Schicksal nicht berichtet werden will. Sein Schicksal, was auch das Schicksal von einer Nation ist, von einem Staat ist, von einer Volksgruppe, einer Religionsgemeinschaft, die seit dem 7. Oktober in einer neuen Situation ist, aber der Fokus leider woanders liegt. Wenn wir kurz Richtung Judäa, Samaria umschwenken, Westbank oder das Westjordanland, wie auch immer ihr dieses Gebiet nennen möchtet, dort haben wir vorgestern wieder 4 Terroristen in einem Antiterroreinsatz in Kafar Dan eliminiert. Da fand der Zugriff statt, als sie sich in einem Gebäude aufgehalten, das sie als Stützpunkt benutzt haben. Auch wieder ein ziviles Gebäude, natürlich nicht irgendwie eine Kaserne oder ein Base oder was auch immer, sondern ein ziviles, normales Häuschen, in dem sie sich gesammelt hatten. Und dort wurde dann der Zugriff gestartet, sie wurden eliminiert, weitere wurden verletzt. Es wurden 3 M16-Gewehre sichergestellt, eine Pistole, eine scharfe Pistole und ein mit Sprengstoffen beladenes Auto. All das wurde sichergestellt und wer weiß, wo wir jetzt wären, hätte dieser Zugriff nicht erfolgreich stattgefunden. Wir kommen zum Libanon. Und das ist mittlerweile, wenn man die israelische Politik und die israelischen Medien und auch intern in der israelischen Armee, und da habe ich natürlich auch jeden Tag Gespräche, da natürlich liegt der Fokus mittlerweile auf den Libanon. Und man bereitet sich natürlich auf jegliche Entwicklungen vor. Dienstagabend, vorgestern Abend, wurde der bis jetzt ranghöchste Kommandeur der Hisbollah eliminiert. Sein Name Sami Taleb Abdullah. Er war der Chef der Kommandozentrale der Hisbollah, die für den Beschuss auf Israel aus dem südostlichen Teil des Libanons zuständig war. Er war der Chef der Nasser-Einheit. Außer ihm wurden 3 weitere Terroristen getroffen. Die Beerdigung von Sami Taleb Abdullah war eine große Hisbollah-Beerdigung in Beirut, in der Hauptstadt des Libanon, wo natürlich alle möglichen Hisbollah-Funktionäre Drohungen gen Israel gesprochen haben und im Endeffekt diese Situation ihnen nahegeht. Das ist ein Schlag, weil Sami Taleb Abdullah war im Rang eines Divisionskommandeurs, das heißt im Rang eines Brigadegenerals, also kein Durchschnittsoffizier, wenn ihr so wollt, schon sehr weit oben. Doch wenn ihr mich fragt, da auch wieder natürlich, was ich vorhin gesagt habe, wenn man nicht weiß, auf welchen Hafen man zusteuern möchte, wird kein Wind einen dahin tragen. Die Frage ist, ob diese gezielten Tötungen von Terroristen, und davon gibt es ja wie Sand am Meer, ob das wirklich im Endeffekt den Effekt bringt, den man möchte, die Hisbollah in die Knie zu zwingen. Es scheint so, als ob es nicht der Fall ist. Warum? Weil die Hisbollah natürlich auch in den letzten Tagen wieder enorm Israel beschossen hat. Allein gestern knapp 200 Raketen und andere Flugobjekte, die aus dem Libanon auf Israel abgefeuert wurden. Zehntausende Menschen, diejenigen, die nicht evakuiert sind, sondern tatsächlich noch im Nordteil wohnen, mussten sich teilweise ohne Vorwarnung immer wieder in die Schutzbunker begeben, sind dort teilweise stundenlang gewesen, weil der Norden Israels vom Mittelmeer bis zu den Golanhöhen runter Richtung Haifa und Safed und Tiberias, der Kinneret, also der See Genezareth, das alles liegt in der Reichweite der Libanesen, der Hisbollah, sind ungefähr 30 Kilometer ins Landesinnere rein, also von der israelisch-libanesischen Grenze. All dieser Bereich ist mittlerweile Kriegsgebiet, wenn ihr so wollt. Und nicht nur, dass im Endeffekt Raketen einschlagen oder Kamikaze-Drohnen einschlagen. Im Endeffekt gibt es leider auch mittlerweile eine Situation, dass auch wegen der extremen Hitze und dass Dutzende Brände stattfinden im Norden des Landes, wogegen man natürlich auch vorgehen muss. Und das macht das Ganze nicht einfacher. Man fragt sich hier in Israel natürlich, wie muss man die Situation mit dem Libanon, nicht nur mit der Hisbollah, sondern mit dem Libanon, unserem Nachbarland im Norden, wie muss man das handhaben? Und da gibt es einen General, einen ehemaligen General der israelischen Armee, den ich persönlich sehr zu schätzen weiß. Er heißt Giora Eiland. Und er ist einer von denjenigen, die tatsächlich sagen, dass unsere Strategie, also die Strategie Israels und der israelischen Armee, dass sie nicht aufgeht. Dass sie in den letzten 8 Monaten nicht aufgegangen ist, weil im Endeffekt der Beschuss aus dem Libanon zunimmt, nicht abnimmt. Und die Frage ist, was sollte Israel tun? Und seine Meinung ist, und das ist auch meine Meinung, im Endeffekt müssen wir uns nichts vormachen. Die Hisbollah ist Teil der Regierung. Sie ist Teil der politischen Landschaft im Libanon. Sie ist Teil der Regierungskoalition dort und sie stellt das stärkste Militär im Libanon. Es sind Libanesen. Hisbollah sind Libanesen. Sie sind keine IS- oder Al-Qaida-Terroristen, die sich aus Deutschland, Schweiz, aus Schweden und Amerika irgendwie zusammengetan haben und den Libanon unter ihre Fittiche gerissen haben, sondern es sind authentische Libanesen, genauso wie die Hamas und der Islamische Dschihad authentische Gazaner sind, so ist die Hisbollah eine libanesische, man kann sagen, eigentlich gar nicht Organisation, sondern ein Terrormilitär. Ein Militär, und zwar das stärkere Militär der zwei Militärs, weil es gibt neben dem Hisbollah-Militär gibt es auch noch die libanesischen Armed Forces, das heißt die libanesische Armee. Das sind zwei bewaffnete Kräfte, die im Libanon bewaffnet unterwegs sind. Die einen nennen sich libanesische Armee, die andere nennt sich Hisbollah. Und die eine, die sich Hisbollah nennt, beschießt Israel seit über 8 Monaten. Und was Israel bis jetzt getan hat, ist mehr oder weniger pinzettenartig vorzugehen, mehr oder weniger hier und da mal eine gezielte Eliminierung, hier und da mal ein Beschuss von Terrorinfrastrukturen. Aber im Endeffekt wird der Libanon als Ganzes, also der Staat Libanon, außen vor gelassen. Und das ist ja auch das, was die Amerikaner von Israel erwarten. Die Amerikaner sagen, bekämpft Hisbollah, aber nicht den Libanon. Obwohl die Hisbollah Teil der politischen Landschaft ist, obwohl sie die stärkste Kraft im Land sind, obwohl sie im Endeffekt eine einzige Sache, die eventuell der Hisbollah wehtun würde, beziehungsweise den Chef der Hisbollah im Libanon unter Druck setzen würde, und das wäre, wenn der Libanon, der Staat Libanon, angegriffen werden würde, weil natürlich die Libanesen dann ihn, und das gibt es jetzt schon genug Stimmen, die das tun, sie ihn für den Untergang des Libanons schuldig machen werden, weil er im Endeffekt diesen Krieg angezettelt hat, um der Hamas, dem Islamischen Dschihad, zur Seite zu stehen, weil nicht Israel das Feuer eröffnet hat Richtung Libanon, sondern am 8. Oktober die Hisbollah und seitdem jeden Tag die Hisbollah auf Israel schießt. Also müsste der Druck eigentlich auf den Staat Libanon erhöht werden. Und was meine ich damit? Das heißt, man müsste libanesische Infrastruktur angreifen, die den Libanon unter Druck setzt. Das kann zum Beispiel eine Lahmlegung des internationalen Flughafens in Beirut sein. Es kann eine gewisse Einschränkung des Schiffsverkehrs Richtung Libanon sein, von wo aus sie Import und Export begehen. Da könnte die israelische Marine stärker auftreten. Es könnte Angriffe von anderen kritischen Infrastrukturen der Libanesen sein, um tatsächlich klarzumachen, hör zu, es ist jetzt wirklich kurz vor Mitternacht und es ist an der Zeit, dass ihr Libanon, die libanesische Armee, die libanesische Regierung, die libanesische Gesellschaft, dass ihr Druck ausübt auf eure libanesischen Hisbollah-Brüder, dass sie das Feuer einstellen. Denn genau das tun sie nicht. Gestern war der Kommandant der libanesischen Streitkräfte, General Yosef Aoun, war zu Gast im amerikanischen Verteidigungsministerium, also im Pentagon, um die Lage mit den Amerikanern zu besprechen, die Lage im Libanon. Und auch dort natürlich hat der General, obwohl ich nicht im Gespräch war, weiß ich natürlich, was er gesagt hat, dass er als libanesische Armee in Zusammenarbeit mit den Amerikanern und dem Libanon, sie sind nicht Hisbollah und Hisbollah sind nicht sie. Ja, das stimmt einerseits, aber was tut General Yosef Aoun? Was tun die Amerikaner? Was tut die UN? Was tut der Weltsicherheitsrat? Was tun all diese ganzen Organisationen, die immer so laut sind, wenn Israel irgendwo angreift? Was tun sie in all diesen letzten Monaten, um eine Eskalation der Situation zu verhindern? Wo sind denn all die Human Rights Watch und Amnesty Internationals? Und was passiert denn in Den Haag jetzt in Sachen Libanon und der Hisbollah? Es passiert nichts. Es passiert absolut gar nichts. Ihr wisst, wann etwas passieren wird. Wenn Israel irgendwann zu einem wirklichen Gegenschlag ausholen wird. Sobald Israel sich wirklich zur Wehr setzen wird, dann wird die Welt laut werden. Bis dahin juckt es kaum jemanden. Und das ist eine bittere Realität, die ich euch hier beschreibe, insbesondere weil natürlich auch unser größter Partner, die Amerikaner, im Endeffekt enttäuschen, weil sie enttäuschen, weil sie die Realität im Nahen Osten, um für sich selber Ruhe zu bekommen, weil sie America first und eigentlich kein Interesse haben, hier im Nahen Osten in irgendwelche Kriegshandlungen reingezogen zu werden. Und ja, wenn ich Amerikaner wäre, würde ich es wahrscheinlich genauso wahrnehmen. Deshalb sind sie bereit, im Endeffekt Israel ja so halb dafür zu opfern, damit eine gewisse Scheinruhe bestehen bleibt. Es gibt jedoch US-Politiker wie Marco Rubio und auch andere, die einen anderen Ton wählen. Marco Rubio zum Beispiel fordert jetzt in letzter Zeit auch immer wieder Maßnahmen gegen den katarischen Al Jazeera Fernsehsender in die Wege zu leiten, weil dieser Sender natürlich als Sprachrohr der radikalen Islamisten, der Islamofaschisten und des islamischen Terrors unterwegs ist weltweit und zu Hass und Hetze aufruft oder schürt. Und es zumindest unterstützt mit seiner Art der Berichterstattung und das im Endeffekt ein Schuss ins eigene Bein ist für westliche Demokratien. Das ist ein ganz, ganz gefährlicher, im Endeffekt ein Pfad, auf dem wir laufen als westliche Demokratien, wo wir natürlich uns an Gesetz halten und an Gesetze halten, so wie auch die israelische Armee in diesem Krieg. Aber die Gegenseite, die Gegenseiten, unter anderem auch Al Jazeera oder natürlich die Terrororganisation, Terrormilizen und Terrorstaaten, sich an keine Gesetze oder an kaum Gesetze halten. Und dieses unfaire Spiel auf lange Zeit könnte tatsächlich sehr, sehr problematisch auch für den Westen und auch für die Vormachtstellung der Amerikaner könnte bittere Folgen haben, weil die Amerikaner im Endeffekt schon längst in den Kriegshandlungen involviert sind, ob sie wollen oder nicht. Schaut alleine in Bab el-Mandab um den Jemen herum. Dort schießen die Houthis im Auftrag der Iraner, des Mullah-Regimes im Iran, schießen sie weiterhin auf die internationale Schifffahrt. Erst jetzt haben sie wieder ein griechisches Schiff angegriffen. Die US-Truppen reagieren darauf, beschießen die Houthis. Das ist auch eine Art Ping-Pong-Verfahren dort, genauso wie Israel und die libanesische Hezbollah. Also die Amerikaner sind im Endeffekt verwickelt hier in den Kriegshandlungen, ob sie wollen oder nicht. Weil es geht im Endeffekt nicht unbedingt nur darum, was die Amerikaner wollen oder was die Saudis wollen oder was wir hier in Israel wollen oder die Europäische Union wollen, sondern es gibt um uns herum, gibt es leider auch, nennen wir sie Spieler, wie man in internationalen Beziehungen gerne sagt. Diese Spieler wollen keine Ruhe, diese Spieler wollen keinen Frieden, sondern sie haben andere Ziele. Die einen haben als Ziel, Israel zu zerstören, von der Weltkarte zu eliminieren, und andere haben als Ziel, die gesamte Welt mit radikalem Islam und Scharia-Gesetz zu überfluten. Und so müssen wir vorsichtig sein, wenn wir als teilweise naive Demokraten, als naive Westler, als naive Menschen, die eigentlich mit Liebe auferzogen wurden, dass wir verstehen, dass es Menschen und Organisationen und Staaten gibt, die genau das Gegenteil von uns wollen und sind. Jetzt das kommende Wochenende soll es in Israel wieder eine Hitzewelle geben von bis zu 50 Grad. Könnt ihr euch das vorstellen? In Deutschland, Schweiz, Österreich bis 50 Grad. Da fragt man sich mittlerweile auch im Nahen Osten, ob eher die Raketen eine Gefahr für unser Leben darstellen oder die extreme Hitze.
Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder.